Wir fahren fort mit unserer Predigtserie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen, zum zweiten Buch der Könige. Das zweite Buch der Könige, Kapitel 8. Ich lese uns die Verse 1 bis 6. Zweiter Könige, Kapitel 8, die Verse 1 bis 6. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und Elisa hatte zu der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, gesagt, mache dich auf und geh fort, du und dein Haus, und bleibe als Fremde, wo du bleiben kannst. Denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen. Die wird auch ins Land kommen, 7 Jahre lang. Da machte sich die Frau auf. Und tat nach dem Wort des Mannes Gottes. Sie ging fort, sie und ihr Haus, und blieb als Fremde in dem Land der Philister 7 Jahre lang. Und es geschah am Ende von 7 Jahren, da kehrte die Frau aus dem Land der Philister zurück. Und sie ging aus, um zum König wegen ihres Hauses und wegen ihres Feldes zu schreien. Der König aber redete gerade zu Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes, und sagte, erzähle mir doch all die großen Taten, die Elisa getan hat. Und es geschah, während er dem König erzählte, dass Elisa den Toten lebendig gemacht hatte, siehe, da schrie die Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, zum König wegen ihres Hauses und wegen ihres Feldes. Und da sagte Gehasi, mein Herr und mein König. Das ist die Frau, und das ist ihr Sohn, den Elisa lebendig gemacht hat. Und der König fragte die Frau, und sie erzählte es ihm. Da gab der König ihr einen Hofbeamten mit und sagte, erstatte alles zurück, was ihr gehört, sowie den ganzen Ertrag des Feldes von dem Tag an, an dem sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Amen. Lasst uns den Herrn anrufen im Gebet. O du herrlicher, unaussprechlich großer Gott, wir preisen dich für dein Wort und dass du auch jetzt wieder zu uns sprichst, du lebendiger Herr allen Lebens. Und wir bitten dich, dass du als unser Schöpfer zu uns sprichst, in unsere Herzen, dass deine Schafe deine Stimme hören und dir folgen. Herr, hilf, dass wir dich durch diesen Bibeltext besser erkennen und dir mehr vertrauen, weil du es wert bist. Herr, gepriesen sei dein Name. Wir erbeten all dies in den Namen Jesu, unseres Herrn. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte heute Abend gerne 4 Lektionen aus diesem Bibeltext herausgreifen. Und die erste Lektion lautet, Gott sendet Not. Gott sendet Not. Lest nochmal mit mir Vers 1. Die Elisa hatte zu der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, gesagt, mache dich auf und geh vor, du und dein Haus, und bleibe als Fremde, wo du bleiben kannst. Denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen. Sie wird auch ins Land kommen, 7 Jahre lang. Wir erfahren hier, dass der Prophet Elisa, der Frau aus Schunem, dass er sie warnte. Erinnert euch an diese Frau, diese wohlhabende Frau, die Elisa einst ein Apartment bauen ließ, einrichten ließ, die erst kinderlos war, aber sie kümmerte sich so gut um den Propheten. Der Herr schenkte ihr besondere Gnade, dass er ihr einen Sohn schenkte, im hohen Alter, und dieser starb plötzlich. Elisa betete dafür, dass dieser Junge von den Toten auferweckt wird und Gott schenkt dieses Wunder. Und auch hier warnt Elisa diese gottesfürchtige Frau im Voraus. Es wird eine Hungersnot kommen übers Land. Und du solltest Israel verlassen, schleunigst. Und achtet darauf, was er ihr sagt, Vers 1. Denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen. Was ist der Grund für diese Hungersnot, die über das Land kommt? Klimawandel? Oder vielleicht Misswirtschaft? Oder irgendwelche anderen Faktoren? Es ist der Herr. Der Herr ruft die Hungersnot und sie kommt. Das ist etwas, womit viele nicht klarkommen. Aber die Bibel lehrt in aller Deutlichkeit, dass der Herr es ist, der Not und Unglück und Elend und Mühsal und Mangel und Leiden und Bedrängnis und Plagen sendet. Was sagst du da? Der liebe Gott, der sendet so etwas? Nun sag mir, wer hat die Flut gesandt zur Zeit Noahs? Sag mir, wer hat das Feuer vom Himmel gesandt zur Zeit von Sodom und Gomorra? Wer hat die Plagen in Ägypten gesandt zur Zeit Mose? Diese Liste ließe sich endlos weiterführen. Es ist der Herr. Es ist eine Sache, die du unbedingt begreifen musst. Wenn Plagen kommen, dann ist das nicht bloß irgendwie eine unpersönliche Naturgewalt. Es ist der Herr, der hinter all dem steht. Er ruft die Hungersnot übers Land und der Himmel gehorcht. Es gibt keinen Regen. Der Boden gehorcht und es gibt keine Frucht. Die Sonne gehorcht und sie brennt in voller Kraft auf die Bewohner des Landes. Dies musste das Volk Israel unbedingt begreifen, dass der Herr hinter diesen Plagen steht. Das ganze Buch Amos, dieser Prophet Amos, dieses Gerichtsbuch spricht zum Großteil von dem Gericht Gottes über Israel, über Samaria. Und hier in dem Buch des Propheten Amos wird ein Problem geschildert. Denn der Herr schlägt die Israeliten. Er sendet ihnen Unglück, dass sie doch erkennen, all das kommt vom Herrn, dass sie sich doch bekehren mögen, aber sie verstehen es nicht. Die Botschaft kommt irgendwie nicht bei ihnen an. Sie tun keine Buße. Da heißt es doch tatsächlich in Amos Kapitel 3, Vers 6, hör mal. Da heißt es, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Gibt es auch nur ein einziges Unglück in der Stadt, das der Herr nicht bewirkt hätte? Sie verstehen es nicht. Gott sendet Unheil über die ungehorsamen Städte. Er sendet hier wiederum eine Hungersnot. Das hat er schon unter dem Propheten Elia gesandt. 3,5 Jahre, jetzt doppelt so lange. 7 Jahre, weil sie es nicht verstehen. Es ist der Herr, nicht der Klimawandel, nicht der Treibhauseffekt. Es ist der Herr. Er kontrolliert die Welt, die Natur, das Wetter, alles Geschehen im Detail. Das Problem ist, die Israeliten erkannten es nicht und sie kehrten nicht um. In Amos 4 haben wir eine lange Liste. Da heißt es ab Vers 6, und so habe auch ich euch blanke Zähne gegeben in all euren Städten und Mangel an Brot in all euren Orten. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Und auch ich habe euch den Regen vorenthalten, als noch 3 Monate bis zur Ernte waren. Und ich habe auf die eine Stadt es regnen lassen und auf die andere Stadt ließ ich es nicht regnen. Das eine Feldstück wurde beregnet und das Feldstück, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und 2, 3 Städte wankten zu einer Stadt hin, um Wasser zu trinken und wurden nicht satt. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe euch mit Getreidebrand und mit Vergilben geschlagen. Ich habe eure Gärten und eure Weinberge vertrocknen lassen und eure Feigen und eure Olivenbäume fraßen die Heuschrecken. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich schickte unter euch die Pest in der Art Ägyptens. Ich habe eure jungen Männer mit dem Schwert erschlagen, zusammen mit euren gefangenen Pferden und ich ließ den Gestank eures Herrlagers aufsteigen, und zwar in eure Nase. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe eine Umkehrung unter euch angerichtet, wie die Umkehrung Gottes von Sodom und Gomorra, und ihr wart wie ein Holzscheit, das aus dem Brand gerettet ist, und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Darum werde ich dir so tun, Israel. Weil ich dir dies tun will, mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Ja, siehe, der die Berge bildet und den Wind erschafft und den Menschen mitteilt, was sein Sinnen ist, der die Morgenröte und die Finsternis macht und dein Herr schreitet auf den Höhen der Erde. Jahwe, der Gott der Herrscharen, ist sein Name. Gott ist Gott, der Erhabene, der tut, was ihm gefällt. Er herrscht, er führt seinen Willen aus und da ist keiner, der seine Hand wehren kann. Er ist es, der das Übel sendet über die Menschen des Ungehorsams. Wenn du es noch deutlicher haben willst, Jesaja Kapitel 45, Abvers 5, hör einmal. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt, von Anfang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner. Und jetzt hör mal. Der das Licht bildet und die Finsternis schafft. Der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt. Hast du das gehört? Passt das vielleicht nicht in dein Gottesbild? Nun, dann lass mich dir sagen, dass du einen Götzen gebildet hast in deinem Denken. Ein Bild von Gott, das nicht zur Heiligen Schrift, zu Gottes Wort passt. Was machen die Leute für einen jämmerlichen Schwächling aus dem allmächtigen Gott, der, wenn böse Naturkatastrophen über die Menschen kommen, quasi seine Hände gebunden sind und er scheinbar die Kontrolle verloren hat über seine eigene Schöpfung, all das ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. So als würde er gerne helfen und eingreifen. Er will ja, dass es den Menschen nur gut geht, zu allen Zeiten. Aber das Ganze hat sich im Grunde verselbstständigt. Gott ist machtlos und ein hilfloser Zuschauer. Was für eine jämmerliche Vorstellung über den allmächtigen Gott. Was für ein mickriger Gott. Es ist nicht der Gott der Bibel. Nein, Gott lässt nicht bloß das Unheil zu über die Menschen. Er sendet es. Er ruft die Hungersnot. Es ist der Herr, der in der Heiligen Schrift beschrieben wird, der unendlich Erhabene, der über alles Kontrolle hat, über alle Geschehnisse dieser Welt. Er ist ein gerechter und strafender Gott jeden Tag. Er ruft das Unheil, die schrecklichen Plagen und Nöte über diese gottlose Welt, damit sie sich doch nur bekehren würden, sich demütigen würden, zu ihm schreien würden. Haben wir nicht über so viele Monate die Offenbarung studiert, das letzte Buch der Heiligen Schrift? Haben wir nicht gehört, gelesen von einer Seite zur anderen, welche Plagen der Herr sendet auf diese Welt? Und die Menschen kehren doch nicht zu ihm um? Vielleicht sitzt du hier und sagst, gut, das verstehe ich, Gott ist souverän und er sendet Plagen über die Gottlosen. Aber das ist vielleicht eine ganz andere Sache, die dir vielleicht schwerer fällt zu akzeptieren. Gott sendet Not, und weißt du was? Er sendet auch so manche Not in das Leben der Gläubigen, seiner Kinder. Wir sehen das hier im Text. Du sagst vielleicht, Momentchen mal, Gott sendet ja keine Not über diese Frau hier, sondern im Gegenteil, er warnt sie vor der Not, sodass sie sich noch rechtzeitig in Sicherheit begeben kann. Ja, du hast recht, aber bist du dir bewusst, was das für diese Frau bedeutet? Also diese Frau hat ja schon einiges durchgemacht. Sie war lebenlang erstmal kinderlos, was zu der Zeit wie ein Fluch war für sie, wie eine Plage. Das war schwer für sie zu ertragen. Dann war der Herr sehr gnädig und schenkt ihr einen Sohn. Aber dann stirbt dieser Sohn plötzlich. Noch einmal Not, was da in ihr Leben kommt. Aber der Herr ist gnädig und weckt diesen Sohn wieder von den Toten auf. Und wir haben auch erfahren, diese Frau fühlte sich sehr wohl in ihrem Zuhause. Einmal fragte sie Elisa, soll ich irgendwie mit dem König für dich sprechen? Ein gutes Wort einlegen oder sowas in der Art. Und sie sagt, ich wohne inmitten meines Volkes. Mit anderen Worten, ich habe nicht Bedarf an irgendeiner Sache. Ich lebe hier glücklich unter meinem Volk. Es fehlt mir nichts. Und sie tat alles für Elisa und wie gesagt, richtete extra ein Apartment ein für diesen Mann. Und wir haben auch erfahren, sie konnte regelmäßig mit Elisa Gottesdienst feiern. All das war irgendwie so ideal. Sie war eigentlich an einem schönen Ort. Und plötzlich steht dieser Elisa vor der Tür. Und er sagt ihr jetzt, sie muss gehen. Sie muss verschwinden. Sie muss alles stehen und liegen lassen, ihr Haus, ihr Zuhause, und muss gehen. In ein fremdes Land. Nochmal Vers 1. Und Elisa sagte zu der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, mache dich auf und geh vor, du und dein Haus, und bleibe als Fremde, wo du bleiben kannst. Du musst alles zurücklassen. Du musst ins Ausland gehen, wo du völlig fremd bist. Kannst du dir das vorstellen? Eine ältere Frau, alt eingesessen. Gott mutet es ihr zu, hier 7 Jahre lang ins Ausland gehen zu müssen. Und zwar außerhalb des gelobten Landes, in ein Land der Feinde eigentlich, der Heiden, der Gottlosen. Meinst du, das war einfach für sie? Meinst du, sie hat einfach ihre 7 Sachen gepackt und ist fröhlich ihres Weges gezogen? Meinst du, das war angenehm? Gott sendet auch so manche Dinge in das Leben seiner Kinder, die schwierig sind. Situationen, Wendungen im Leben, die uns nicht gefallen wollen. Der Herr hätte ja diese Frau auch anders versorgen können über die 7 Jahre. Also so, dass zum Beispiel ihre Lebensmittel nicht ausgehen. Dieses Wunder hat er ja schon gewirkt, haben wir ja schon gesehen. Oder er hätte es über ihrem Grundstück regnen lassen, so dass ihr Garten dennoch weiter Früchte trägt. Der Herr hat ja unzählig viele Mittel und Wege, um diese Frau zu versorgen. Aber er sagt zu ihr, geh ins Ausland. Lebe als Fremde. Verlasse alles, dein Zuhause, deine 4 Wände, das, was du dir eingerichtet hast, dein Feld, dein Garten, dein Haus, all das musst du stehen und liegen lassen und gehen. Und dabei hatte sie doch ihr Haus erst auch umbauen lassen für den Propheten Elisa. Sie hat sich so investiert. Nein, der Herr, er sendet manchmal ganz unerwartete Wendungen, schwierige Situationen, auch in das Leben seiner Kinder. Wie war es wohl für sie, dass sie 7 Jahre lang in der Fremde unter den Philistern leben musste? Fern von ihrer Heimat. Fern auch wohl von biblischen Gottesdiensten dort, weil Elisa ist nicht mitgekommen als Prophet des Herrn. Aber liest mal mit mir Vers 2. Da machte sich die Frau auf und tat nach dem Wort Gottes. Wir hören hier nichts von Klagen. Sie ging fort, sie und ihr Haus, und sie blieb als Fremde in dem Land der Philister 7 Jahre lang. 7 Jahre lang, eine lange Zeit. Das ist nichts, was man sich irgendwie aussucht, was man freiwillig tun würde, in ein fremdes Umfeld umzuziehen, wo man niemanden kennt. Das wünscht sich niemand. Und doch, es wird noch schlimmer für sie, denn als sie dann wieder zurückkehrt, ja, Vers 3, lest mal mit mir. Und es geschah am Ende von 7 Jahren, da kehrte die Frau aus dem Land der Philister zurück und sie ging aus, um zum König wegen ihres Hauses, wegen ihres Feldes zu schreien. Und was ist da passiert? Also sie war wirklich eine lange Zeit weg. Und irgendwie haben die Menschen nicht mehr damit gerechnet, dass sie zurückkehrt. Wir wissen es nicht, aber irgendeiner hat sich ihren Besitz unter den Nagel gerissen. Wir wissen nicht wer, aber die haben sich gedacht, die ist eh nicht da. Also nehmen wir das Haus, nehmen die Felder. Also stellt euch vor, sie kommt zurück aus dem Ausland nach 7 Jahren, kommt. Und wir würden heutzutage sagen, sie guckt und da steht ein anderer Name am Klingelschild. Was ist da los? Sie kommt endlich, also stellt euch das vor, wie sie von Weitem schon ihr Haus sieht und sich freut, endlich nach den 7 Jahren wieder endlich daheim zu sein. Nein, irgendein anderer hat ihr Haus in Besitz genommen. Und sie sagte, entschuldigen Sie, aber das ist mein Haus, ich bin die Besitzerin. Und anscheinend, zumindest wird er hier nicht mehr erwähnt, aber es scheint so, als sei ihr Mann mittlerweile verstorben. Also noch etwas Schmerzliches, was sie wohl erleben musste. Sie kommt und sie hat einfach nichts mehr. Ihren ganzen Besitz, sie hat nichts mehr davon. So, dass sie schreien muss, wir lesen hier. Sie schrie zum König. Das heißt, das ist keine kleine Sache, sie ist verzweifelt. Sie schrie, sie war in großer Not. Stell dir vor, du kommst aus dem Ausland wieder und dein Haus hat irgendein anderer. Hat dein Besitz, jemand anderes Besitz genommen. Ja, der Herr ruft auch solche Dinge in unser Leben. Not, Schwierigkeiten, Bedrängnis, Leiden, Tage, an denen er dir so manches Schweres zumutet. Dinge, wo wir seufzen, Not, wo wir vielleicht auch schreien müssen, wo Dinge dann ganz anders kommen. Glaubst du wirklich, sie hat das erwartet, als sie wiederkam aus dem Ausland? Warum macht der Herr das? Wieso muss ich das erleben, fragt sie sich vielleicht. Aber wisst ihr, das Schöne ist hier, wir sehen, diese Frau gehorchte einfach Gott. Sie macht sich einfach auf und sie geht ins Ausland. Das Entscheidende ist, dass du trotz aller Not und Schwierigkeiten, trotz aller wirklich traurigen Situationen dennoch gehorsam bleibst und das Wort Gottes tust. Ich wünsche es dir, dass wenn der Herr so manches in dein Leben sendet, was schwierig ist, was traurig ist, dass du lernst, es dennoch anzunehmen und den Herrn dennoch weiter zu ehren. Ich will dir wichtige Verse vorlesen. Bei einem wichtigen Vers aus dem Buch Prediger, Kapitel 7. Da heißt es, Vers 14. Diesen Vers solltest du dir wirklich merken. Prediger Kapitel 7, Vers 14. Da heißt es, am Tag des Glücks sei guter Dinge. Und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Hast du das gehört? Also wenn schöne Tage kommen, ja, freu dich, sei guter Dinge. Aber wenn es schlechte Tage gibt, bedenke bitte, denke genau darüber nach. Gott hat diesen Tag genauso gemacht, wie er den Tag des Glücks gemacht hat. Verstehst du das? Bedenke das, verinnerliche das. Der Prediger sagt dir, du sollst die guten Tage voller Freude annehmen. Aber bedenke, auch der andere Tag, der schlechte Tag, kommt aus Gottes Händen. Nimm beides an. Du musst sprechen wie Hiob zu seiner Frau, als alles zugrunde ging, in Hiob Kapitel 2. Da sagt er zu seiner Frau, das Gute nehmen wir von Gott an. Da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Und dann heißt es, bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Er hielt sich zurück. Er nahm das Böse genauso wie das Gute an. Und das ist die erste Lektion, die wir lernen wollen. Gott sendet Not. Er hat viele verschiedene Gründe dafür, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will. Mir geht es darum, dass du lernst, bereitwillig alles aus Gottes Hand anzunehmen. Die guten Tage wie die schlechten. Glück und Not. Und überlegt, denkt an Elisa, er wäre vielleicht auch lieber aus dem Land geflüchtet, wo 7 Jahre Hungersnot war. Wir haben doch gehört, wie die Schüler irgendwas zusammenkratzen mussten, um noch was zu essen zu haben, und wie sie da eine giftige Pflanze zusammengesammelt haben, und wie die Prophetenschüler da halb gestorben sind, weil Gott tat ein Wunder. Oder wie jemand kam und ihm Brot brachte und der Herr das Brot vermehrte. Ja, Elisa und seine Prophetenschüler, sie litten auch unter die Hungersnot. Der Herr führt seine Kinder in schwere Zeiten der Not. Meine Frage ist nicht so sehr, ob diese Tage auch über dein Leben kommen werden. Meine Frage ist vielmehr, ob du schon gelernt hast, solche Tage aus der Hand des Herrn anzunehmen. Nicht zu klagen. Sondern demütig zu bleiben und dich seinen Willen zu fügen. Wisst ihr, die Christen damals haben einen Begriff sehr, sehr gerne benutzt, der eigentlich fast ganz aus dem Wortschatz der Gläubigen heute verloren gegangen ist, nämlich das Wort Vorsehung, göttliche Vorsehung. Nämlich, dass Gott alles erhält, alles steuert, alles führt, ganz wie er es vorgesehen hat. Ich meine nicht Vorhersehung, also als schaue Gott bloß in die Zukunft und wüsste, was dann kommt. Nein, ich sage Vorsehung. Das meint, Gott selbst führt alles so, wie er es vorgesehen hat. Gemäß seines ewigen Ratschlusses bringt er alles zustande. Ein altes Wort, das sehr viele Christen in der Vergangenheit sehr getröstet hat. Ich glaube an die Vorsehung Gottes. Das heißt, selbst schlechte und traurige Tage sind in Gottes Vorsehung vorgesehen, so dass ich sie annehmen kann, dankbar und demütig. Möchtest du dieses Wort nicht wieder in deinen Wortschatz aufnehmen und den Herrn loben für seine Vorsehung, für auch die dunklen Tage in deinem Leben? Das können wir Christen tun. Wisst ihr warum? Weil wir eine Sache verstehen dürfen im Glauben, die auch hier in diesem Text in aller Deutlichkeit unverkennbar demonstriert wird. Und das ist mein zweiter Punkt. Die Not, die Gott sendet, muss, und das sehen wir hier, für den Gläubigen schlussendlich doch immer zum Besten dienen. Die Not, die Gott sendet in das Leben seiner Gläubigen, muss schlussendlich doch immer zu ihrem Besten dienen. Erinnert ihr euch noch? Also der Herr schenkte dieser Frau einen Sohn und plötzlich starb er. Und wir fragen uns, warum? Was ist das für eine Vorsehung Gottes? Sie ist sehr geheimnisvoll, sehr düster. Wir verstehen nicht, warum und wozu. Selbst Elisa hat das nicht erwartet. Er war völlig überrascht davon, dass Gott, der doch gerade das Leben dieses Sohnes geschenkt hat, ihn plötzlich sterben lässt. Jetzt. Einige Jahre später verstehen wir mehr. Vorher waren wir ratlos und jetzt
Viele Jahre später sehen wir, welche wunderbare Auswirkung dieses eben traurige und sehr düstere Ereignis plötzlich in dem Leben dieser Frau hat. John Flavel, der Puritaner, sagte einmal, die Vorsehung Gottes ist wie die hebräische Sprache. Du musst sie rückwärts lesen. Im Rückblick sehen wir plötzlich, was Gott Wunderbares getan hat. Schaut mal, in Gottes Vorsehung passiert nun Folgendes. Bis auf die Sekunde genau hat Gott alles eingefädelt und so geführt, dass man, ja man könnte sagen, Gottes unsichtbare Hand regelrecht fühlen kann hier. So klar ist die Fügung Gottes, was hier geschieht. Lest mit mir ab Vers 3. Und es geschah am Ende von 7 Jahren, da kehrte die Frau aus dem Land der Philister zurück. Und sie ging aus, um zum König wegen ihres Hauses und wegen ihres Feldes zu schreien. Der König aber redete gerade zu Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes, und sagte, erzähle mir doch all die großen Taten, die Elisa getan hat. Und es geschah, während er dem König erzählte, dass Elisa den Toten lebendig gemacht hatte, siehe, da schrie die Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, zum König wegen ihres Hauses und wegen ihres Feldes. Da sagte Gehasi, mein Herr und König, das ist die Frau und das ist ihr Sohn, den Elisa lebendig gemacht hatte. Verstehst du? Also Gehasi, der Diener von Elisa, der steht gerade vor dem König und erzählt ihm von diesem Wunder der Totenauferweckung des Sohnes dieser Frau. Und just in diesem Moment kreuzt sie tatsächlich auf. Ihr Lieben, das ist eine Fügung, eine klare Vorsehung Gottes. Der König ist zutiefst beeindruckt. Er will noch einmal diese Geschichte von ihr höchstpersönlich hören. Vers 6, und der König fragte die Frau und sie erzählte es ihm. Was passiert nun? Aufgrund dieser alten Geschichte, die damals so traurig war, so dramatisch, so unverständlich, aufgrund dieses Ereignisses, dieses Erlebnisses, passiert jetzt was, weiter ab Vers 6. Da gab der König ihr einen Hofbeamten mit und sagte, erstattet alles zurück, was ihr gehört, sowie den ganzen Ertrag des Feldes von dem Tag ab, an dem sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Also damals konnte die Frau vielleicht nichts Positives daran erkennen, dass der Herr ihren Sohn erstmal sterben ließ, um ihn dann wieder aufzuerwecken. Wozu? Wozu diesen Schmerz? Warum tut Gott das? Jetzt, Jahre später, ist gerade dieses Ereignis ihre Rettung. Wegen dieser Geschichte wird ihr all der Besitz zurückerstattet, ihr Haus, ihr Grundstück, ihr Feld und noch vieles mehr. Ja, der ganze Ertrag des Feldes von 7 Jahren lang wird ihr geschenkt. Das heißt, all der Ertrag, den sie gar nicht erbracht hätte in dieser Zeit der Hungersnot. Sie hat viel mehr, als wenn sie geblieben wäre. Verstehst du? Das ist Gottes Vorsehung. Er hat, und das musst du begreifen, so groß und so schwer die Not auch zu sein scheint, er hat immer nur das Beste im Sinn für seine Kinder. Auch wenn du das nicht verstehst. Aber weißt du, manchmal lässt uns das der Herr auch jetzt schon im Leben erkennen. Und wir werden sehr beschämt und wir müssen bekennen, Herr, du hast alles gut gemacht, verzeih mir, dass ich damals so gezweifelt habe und das nicht erkannt habe. Wir werden es auf jeden Fall ganz erkennen, wenn wir dann im Jenseits, in der Ewigkeit sind bei dem Herrn. Ich habe euch schon öfter, ich benutze sehr gerne dieses Beispiel, das Charles Haddon Spurgeon einmal gebracht hat, weil es so hilfreich ist und vielleicht hat der ein oder andere es noch nicht gehört, darum lasst es mich wiederholen. Spurgeon erzählte einmal die Geschichte von einer Frau, die in einer Teppichmanufaktur war. Und sie sah sich Teppiche an und sie sah einen Teppich und sagte zum Verkäufer, An diesem Teppich hier ist überhaupt gar keine Schönheit zu erkennen. Der Teppichverkäufer sagte, oh, meine Dame, es ist in Wirklichkeit einer der schönsten Teppiche, die Sie jemals gesehen haben. Die Frau antwortete, ich sehe nichts als völlige Unordnung. Da hängen Fäden heraus und so weiter und so fort. Und der Teppichverkäufer entgegnete, gute Dame, wissen Sie, warum Sie so denken? Nun, Sie schauen auf die falsche Seite des Teppichs. Sie sehen die Rückseite. Hast du schon mal einen handgeknüpften Teppich von der Rückseite gesehen? Wir könnten sagen, das ist ein heilloses Durcheinander. Verstehst du? So geht es uns häufig, wenn wir unser Leben anschauen. Mit unserem menschlichen Auge sehen wir vielleicht ein heilloses Durcheinander, das alles kreuz und quer, und wir verstehen Gottes Wege nicht. Wir erkennen darin keine Schönheit, keinen Sinn. Doch dann im Himmel, in der Ewigkeit bei dem Herrn, sehen wir aus der richtigen Perspektive, von der richtigen Seite, mit den Augen Gottes. Und wir sehen sein perfektes Muster, das er liebevoll, fürsorglich durch seine Hand zu seiner Ehre gewoben hat in deinem Leben. Darum möchte ich dir sagen, vertraue dem Herrn in jeder Lebenslage, nimm das Gute an und das Schlechte, demütig aus seiner Hand, denn er hat alles gefügt, er hat alles gnädiglich geführt, danke seiner göttlichen Vorsehung. Vor einigen Wochen ist mir das ganz neu bewusst geworden, als ich den Psalm 23 studierte. Da heißt es doch in Vers 6 tatsächlich eine merkwürdige Aussage. Da heißt es in Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Hast du das gehört? Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Alle Tage meines Lebens. Nur Gnade, nur Güte. Spurgeon kommentiert, an dunklen Tagen wie an hellen Tagen. An Fastentagen wie an Festtagen. An trüben Wintertagen wie an strahlenden Sommertagen. Ja, alle Tage. Gute und schlechte. Nur Güte, nur Gnade, alle Tage deines Lebens. Selbst die traurigsten Tage, die schwersten Tage. Blickst du zurück auf dein Leben? Denkst an so manche Tage, wo du viel und bitterlich geweint hast? Auch an diesem Tag gilt, nur Güte, nur Gnade. Weil schlussendlich Gott alles zu unserem Guten dienen lässt. So heißt es in Römer 8, Vers 28. Du weißt es, du kennst diesen Vers. Wir wissen es, wir haben es erkannt, es ist in unserem Herzen fest verankert, wir wissen es, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Glaubst du das? Es gab Tage im Leben dieser Frau, wo es scheinbar nicht danach aussah, aber der Herr meinte, alles gut. Ganz häufig mutet der Herr uns Nöte zu, aber um uns in Wirklichkeit noch vor größeren Nöten zu bewahren. Wir sehen das ja hier. Sie muss diese Not erfahren, im Ausland zu leben, aber der Herr bewahrt sie dadurch vor einer größeren Not. Haben wir nicht gerade in unserer Psalmenlesung gelesen, wie Asaf sagt, dass er fast gestrauchelt wäre? Man könnte fragen, warum geht es Asaf nicht so gut wie den Gottlosen, die so viel Geld haben? Warum muss er in mancher Not vielleicht sein? Nun hat der Herr ihn vielleicht davor bewahrt, so stolz zu sein wie diese Gottlosen? Kann es sein, dass der Herr dir manchmal Not schenkt, hier und dort Mangel, dass du nicht auf dich selbst vertraust und er dich vor der größeren Not bewahrt, ein Gottloser zu sein, der auf sich selbst vertraut und gottlos lebt? Mag es sein, dass er so manche Not in deinem Leben dich in Wirklichkeit bewahrt und verschont vor einer größeren Not? Oft klagen wir über so manches, was über uns kommt und verstehen gar nicht, dass der Herr uns in Wirklichkeit beschützt. Vielleicht beim Thema der Partnerfindung. Vielleicht wurde jemand von euch verletzt und enttäuscht, weil er sich gewünscht und erhofft hat, dass vielleicht dieser oder jener doch sein Ehepartner oder seine Ehefrau werden könnte. Und vielleicht bist du, wenn du zurückdenkst, sauer auf Gott und enttäuscht, dass das nichts geworden ist. Ja, es ist hart. Es tut weh. Aber glaub mir, Gott hat dich vor Schlimmerem bewahrt. Vor weitaus Schlimmerem hat er dich bewahrt. Wenn Gott dir manches zumutet, dann nur, um dich in Wirklichkeit zu bewahren und zu verschonen. Manche von euch zum Beispiel fahren hier einen weiten Weg, einige von euch. Und es ist vielleicht schwierig. Ja, es ist eine Not. Aber auch hier bewahrt dich Gott vor einer größeren Not. Denn wie wäre es, ohne Gemeinde zu sein? Oder in einer sehr, sehr schlechten Gemeinde zu sein, wo du nach jedem Gottesdienst sehr betrübt nach Hause gehen musst? Nein, sieh nicht nur deine Mühsal jetzt, denke auch daran, wovor dich der Herr wohl alles bewahrt. Ein anderer verliert seinen Job und muss sich eine neue Arbeit suchen. Kann es sein, dass dich der Herr vor einer größeren Not bewahrt? was für eine Mühsal dich auch betrifft. Es dient alles zu deinem Besten. Er bezweckt etwas, wovon du in der Ewigkeit sehen wirst, dass nur Gnade und nur Güte dir gefolgt sind, dein Leben lang, alle Tage. Preise dem Herrn für seine Vorsehung und demütige dich da unter seiner wunderbaren Hand, unter seiner Fürsorge. Wie muss es der Frau wohl ergangen sein? Sie kam, um zu dem König zu schreien vor Verzweiflung, aber sie ging nach Hause mit Jubelrufen, mit Jubelgeschrei. Sie traut ihren Augen nicht. Da wird doch tatsächlich dieser Hofbeamte mit ihr gesandt. Und sie bekommt vor ihren Augen den ganzen Ertrag dieser ganzen 7 Jahre. Mehr, als sie sich jemals erträumen könnte. Der Herr lässt uns empfangen aus seiner Fülle. Und wenn du glaubst, du hast hier irgendwie Mangel erlebt in diesem Leben, der Herr, du wirst erscheinen vor ihm und der Sohn wird mit seinem Vater sprechen und wird sagen, dies ist jener, für den ich gestorben und auch verstanden bin. Und er wird seine Engel senden, er wird seinen Diener senden und du wirst einen Wohnort empfangen, herrlicher als alles, was du auf dieser Erde empfangen kannst. Und du wirst alles tausendfach empfangen und zurückerstattet bekommen. Eine herrliche Aussicht. Denke daran, dass wenn dir scheinbar Schlechtes und Böses widerfährt, der Herr alles unter seine Kontrolle hat. Füge dich unter der Hand seiner Vorsehung. Aber lass mich noch schließen mit einer Warnung. Das ist mein 4. Punkt und mein letzter. Eine Warnung an die Schwätzer. Eine Warnung an die Schwätzer. Ab Vers 4. Der König aber redete gerade zu Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes, und sagte, erzähl mir doch all die großen Taten, die Elisa getan hat. Und es geschah, während er dem König erzählte, dass Elisa den Toten lebendig gemacht hatte, siehe, da schrie die Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, zum König wegen ihres Hauses und wegen ihres Feldes. Da sagte Gehasi, mein Herr und König, das ist die Frau und das ist ihr Sohn, den Elisa lebendig gemacht hat. Und der König fragte die Frau, und sie erzählt es ihm. Wir haben es hier mit 2 Männern zu tun, die sich unterhalten über fromme Dinge, über die Wunder des Herrn. Einer davon ist Gehasi. Wir kennen ihn bereits. Und die meisten Ausleger vermuten, dass diese Geschichte hier geschah, bevor Gehasi mit Aussatz geschlagen wurde. Wie dem auch sei. Wir kennen Gehasi. Und wir kennen Joram, den König von Israel. Joram und Gehasi, wir wissen von den beiden, dass sie gerne den Namen des Herrn in den Mund genommen haben. Aber beide, wissen wir, waren Heuchler. Beide haben vor ihren eigenen Augen die Beweise Gottes gesehen, seiner Macht, seiner Herrschaft, seiner Gnade. Aber Gehasi, wissen wir, war ein Raffgieriger, dem Geld mehr wert war als die Wahrheit. Er betrog Elisa, obwohl er all die Wunder sah. Und Joram, nein, er wollte kurzerhand einfach Elisa köpfen lassen. Aber die beiden lieben es, Geschichten zu hören von Gott. Unterhaltsame Geschichten von seinen großen Wundertaten. Das war vielleicht auch der Grund, warum Gehasi sich überhaupt dem Mann Gottes Elisa angeschlossen hat. Vielleicht liebte er das. Es war spannend, diesen Mann Gottes zu begleiten und zu sehen, was er Großes tut. Das will man sich doch nicht entgehen lassen. Aber weder Gehasi noch Joram, die all die Wunder Gottes sahen, bekehrten sich von Herzensgrund. Das erinnert mich an einen anderen Mann, der gerne wunderbare Dinge hörte, an Herodes, der den größten aller Propheten, nämlich Johannes den Täufer, gefangen nahm, ließ und er ihn köpfen ließ. Aber zuvor heißt es in Markus Kapitel 6, hört mal. Denn er, Herodes, hatte hingesandt, den Johannes greifen und ihm ins Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht. Denn, jetzt hör mal, denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, und jetzt hör mal, und er hörte ihn gern. Wie? Dieser gottlose Mann, er hörte dem Johannes, den Täufer, gern. Er ließ ihn regelmäßig holen, damit er was sagen kann. damit er überführt wird und sich irgendwie, ja, da Verlegenheit überkommt und er über seine Sünde nachdenkt. Aber das alles ist nur so ein kurzer Moment. Es ist spannend, so einen heiligen, gerechten Mann zu sehen und solch strenge Worte zu hören. Aber in Wirklichkeit ist er nur ein Fan. Weil es so selten ist, dass jemand so predigt, so furchtlos, so kühn. Nein, da ist keine wahre Buße. Kein wahres Suchen nach Gott. Es ist Unterhaltung. Es ist Faszination. Es ist Spannung und Neugier und Staunen. Diese beiden hier haben ein gesteigertes Interesse an religiösen Dingen. Sie sind wie ein junger Mann, der Abenteuerromane liest und fasziniert ist von der Geschichte. Aber sie bekehren sich nicht von Herzensgrund. Als der bekannte Prediger Martin Lloyd-Jones einmal im Trinity College, einer Abteilung der Universität von Cambridge, predigte er über die Auferweckung der Tochter des Jairus und über die Kraft Christi. Und der Kopf des Trinity Colleges war ein renommierter Historiker. Der war nicht gläubig. Aber nach der Predigt kam er zu Martin Lloyd-Jones und sagte zu ihm, ihm ist es gegeben, in großer Kraft zu reden. Ja, das ist das Joram, das Gehazi-Syndrom. Das zu erkennen, das zu schmecken. Wir haben gelesen heute in Hebräer Kapitel 6, von der Kraft etwas zu schmecken, von dem Licht etwas zu sehen, diesem Heiligen Geist erlebt zu haben, fasziniert zu sein von all diesen Dingen, aber sich nicht zu bekehren. Wie ein Land zu sein, das ständig Regen um Regen und Regen erlebt und doch nur Unkraut hervorbringt. Eine Warnung an all jene von uns, die gerne über Theologie reden. Für die das alles furchtbar spannend ist, den Predigten zuzuhören, aber niemals von Herzensgrund Buße tun. Was ist mit dir? Redest du gerne über den souveränen Gottes, über den souveränen Gott und über seine Wunder? Sprichst du gerne über die Vorsehung Gottes, wie alles fügt und leitet, aber du fügst dich nicht seinem Willen? Du unterwirfst dich diesem großen Gott nicht und willst nicht seinen Willen tun? Da ist nichts als kurzweiliges Berührtsein. Nein, du musst dich von Herzen bekehren. Ihr Lieben, das ist mehr als Theorie, was du hörst. Bekehre dich von Herzensgrund. Denn dieser souveräne Gott, den du so bestaunst, dessen Geschichten du so bewunderst, die dich so unterhalten, dieser selbe souveräne Gott, er wird dich in die ewige Verdammnis stoßen, wenn du nicht jetzt kommst und vor ihm niederfällst und seine Macht anerkennst, auch über dein Leben. Nun, aber auch für uns Christen. Ist es nicht so, dass diese Lehre der Vorsehung für uns häufig einfach so theoretisch ist? Mag es sein, dass es manche Dinge in deiner Vergangenheit gibt oder jetzt in deiner Gegenwart, wo du immer noch in gewisser Weise sauer bist über Gott? Wo du denkst, das kann er doch nicht tun? Nun, heute, wenn du zurückblickst, oder wenn du jetzt auf dein Leben schaust, und da sind so manche Fügungen, die dir nicht gefallen, heute, wenn du sein Wort hörst, unterwerfe dich, nimm alles an auf seine Hand und preise ihn und lobe ihn für seine Vorsehung, in den Glauben, in den Vertrauen, dass Gott, ich weiß, am Ende du alles gut machen wirst. Ich erkenne nicht alles, was du tust, aber ich kenne dich und ich weiß, du meinst es gut. Auch wenn es nicht so aussieht, glaube ich dir, dass alle Tage meines Lebens, alle, ausnahmslos, mir nur Gnade und nur Güte folgen. Um deines Namens willen, weil du gnädig und barmherzig bist, möge der Herr dieses Wort so gebrauchen in deinem Herzen, dass du Gottes Vorsehung erkennst und dich darüber freust und sie dankbar annimmst. Jeden Tag aus seiner Hand. Gepriesen sei sein wunderbarer, gnädiger Name. Amen. Amen.
Lass uns noch einmal aufstehen und beten. Unser Herr, der du mächtig bist, der du alle Tage bildest, der du alles in deiner Hand hältst, der du herrschst über alles, Herr, nichts geschieht, wenn du es nicht willst. Nicht mal ein Vögelchen fällt vom Himmel, ohne dass du es willst. Herr, wir preisen dich. Wir beten dich an für deine gewaltige Größe, deine Allmacht. Niemand ist dir gleich, Herr. Alle sind sehr elende Geschöpfe, aber du allein bist der Schöpfer. Und du tust, was immer du willst. Und niemand kann deine Hand wehren. Niemand kann von dir Rechenschaft fordern. Unser Herr, wir wollen dich um Vergebung bitten, dass wir so wenig Vertrauen haben. Denn du sagst uns nicht nur, dass du allmächtig bist, du sagst uns auch, dass alles uns zum Guten mitwirken wird. Du sagst uns, dass nur Güte und Gnade uns folgen werden, alle Tage unseres Lebens. Herr, und so oft glauben wir das nicht. Vielleicht glauben wir es noch, wenn es uns gut geht. Und selbst dann laufen wir Gefahr, dich zu vergessen und zu meinen, wir brauchen dich nicht mehr. Und dann, wenn Not kommt, wenn dunkle Tage kommen, wie schnell ist der Zweifel da, ob Gott mich wirklich liebt, ob er mich wirklich dieses Mal retten wird. Herr, hilf, dass wir deiner Vorsehung vertrauen, dass wir deinem Wort glauben, dass wir dir dankbar sind, selbst für die Dinge, die uns nicht erfreuen, die wir uns vielleicht anders wünschen würden, weil wir wissen, dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und deine Wege höher sind als unsere Wege. Und dass wir eines Tages dich nichts mehr fragen werden, sondern wissen werden, warum Dinge so geschehen mussten, warum sie nötig waren zu unserem Heil, zu unserem Guten, warum sie Gnade und Güte waren, selbst wenn wir sie vielleicht als etwas ganz anderes wahrgenommen haben. Herr, wir beten für uns alle, auch wenn jetzt vielleicht gar keiner hier ist, der in wirklicher Not ist, wir wissen, es wird große Not kommen. Und wahrscheinlich kommt sie völlig unvorhergesehen. Herr, wir werden alle alt. Wir werden alle schwach und krank. Wir werden unsere Geliebten verlieren. Und wir werden selbst sterben. Und wer weiß, was bis dahin noch geschieht. Herr, mach uns fest in dir, dass wir die Dinge, wenn wir sie jetzt hören und sie uns vielleicht noch nicht direkt betreffen, dass wir sie doch bewahren in unserem Herzen, dass wenn das Unheil kommt, das vermeintliche Unheil nach unserer Erkenntnis, dass wir dann nicht verzweifeln, nicht verzagen, sondern vertrauen und wissen, dass es deine Vorsehung ist, dass selbst dieses vermeintliche Unheil uns zum Heil dienen muss. Stärke uns den Glauben und das Vertrauen. Herr, und lass uns nicht nur Schwätzer sein, die gerne darüber reden, wie groß Gott ist. Oder die gerne hören, wie über große Dinge gepredigt wird. Sondern lass uns im Herzensgrunde bekehrt sein. Und wer es nicht ist, den bekehre du von Herzensgrunde, dass er sich zu dir wenden möge. Und nicht nur hört und nicht nur schwätzt, sondern lebt als Christ, lebt, was du sagst. Lass uns alle leben in der festen Zuversicht, der Hoffnung, dem Vertrauen auf dich, unseren guten Hirten, der uns wunderbar führt, selbst im Tal des Todesschattens, wo wir es vielleicht nicht erkennen, damit wir zurückkehren ins Hause des Herrn, alle Tage unseres Lebens. Und am Ende, wenn du uns annimmst in Ehren, dich loben und preisen für all das, was du getan hast, für die hellen Stunden und die dunklen, weil wir erkennen, dass es nur Güte und nur Gnade war, die uns gefolgt sind alle Tage unseres Lebens. Gepriesen seist du, unser Herr und Gott, allmächtiger, liebender Vater. Amen.